Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner und wir haben heute zum Zeitpunkt dieser Aufnahme den 25. Oktober 2018 und dementsprechend freue ich mich, dir in der heutigen Folge und in der nächsten Folge, denn es wird eine Doppelfolge geben, dir so ein paar Insider-Informationen aus der Finanzbranche offenzulegen. Und Hintergrund hierbei ist, dass ich immer häufiger diese Fragen gestellt bekomme von euch, nämlich erklär doch mal bitte, wie funktioniert eigentlich diese ganze Finanzdienstleistungsbranche und auf was muss ich selbst als Privatperson, als Investor, auf was muss ich achten und wie kann ich überhaupt einschätzen, ob eine Beratung ja in meinem Interesse ist oder letztendlich nicht. Und ich teile dieses Statement bzw. diesen Blick hinter die Kulissen, teile ich ganz bewusst in zwei Folgen auf. Und in der heutigen ersten Folge geht es generell mal um das Thema Finanzberater. Also wie ticken die und worauf ja, ist innerhalb der Branche da zu achten und wie könnt ihr letztendlich vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, warum es immer wieder zu diesem Thema Produkthopping kommt. Also warum kriegen Privatpersonen, Privatkunden immer wieder mal von anderen Seiten her ja Anfragen von Finanzberatern mit den Versuchen, Produkte, die ihr vielleicht schon habt, irgendwie an einen anderen Dienstleister zu übertragen. Also das ist heutiges Thema Nummer 1 in dieser Folge. Und morgen kommt dann direkt die nächste Folge raus. Und da geht es insbesondere um diese ganze Provisionsberatung und wie kannst du als Privatperson überhaupt einschätzen, einerseits wie viel Kosten, wie viel Provisionen, wie viel Gebühren stecken in solchen Verträgen drin, wie kannst du das nachrechnen, da gibt es verschiedene einfache Formeln und vor allem, wie kannst du dieses ganze Provisionssystem ausschalten und insbesondere dir vielleicht sogar versteckte Kosten zurückerstatten lassen. Soweit erstmal meine Ankündigung von heute und lasst uns gar nicht länger Zeit verlieren. Wir starten direkt jetzt mit Teil 1.
3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Greiner's podcast show. Your best investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Ich selbst bin jetzt mittlerweile seit mehr als 12 Jahren in der Branche tätig und habe dort eben schon viel gesehen, viel gehört und eben auch viel selbst durchleben müssen. Und einer der Hauptgründe ist dafür, dass ich jetzt im Prinzip jetzt hier mal so ein paar Tabus brechen möchte, dass ich jetzt lange Zeit, nachdem ich 2009 das damalige Finanzdienstleistungsunternehmen verlassen habe, dass ich eben jetzt für mich der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um einfach mal so ein paar Insider-Dinge auszupacken und ein bisschen auszuplaudern. Unter anderem, weil mir eben auch immer wieder verschiedenste Fragen gestellt werden. Ich habe unter anderem so eine kleine Kolumne im Finanzmagazin Cash. Daraufhin bekomme ich immer wieder mal Rückfragen oder eben auch aufgrund dieses Podcasts hier kriege ich kontinuierliche Anfragen über meine Mails oder über beispielsweise meine Facebook-Fanpage. Und unter anderem wird immer wieder gefragt, Mensch, warum hat denn generell diese Branche so ein schlechtes Image? Oder warum hört man immer wieder Negativmeldungen in der Presse von verschiedensten Finanzvertrieben? Oder warum gibt es beispielsweise im Internet regelrechte Aussteigerseiten von Finanzdienstleistungsberatern, die eben das Unternehmen verlassen und dann auf diesen Aussteigerseiten ihre Erfahrungen posten? Oder neulich war auch wieder auf WDR der Film, wenn der Finanzberater zweimal klingelt im Fernsehen, und auch da wurde quasi nochmal so ein bisschen offengelegt, wie Finanzvertriebe wirklich ticken. Und einer der Hauptgründe, warum ich mich eben ganz bewusst dafür entschieden habe, das hier öffentlich zu machen, ist, weil ich eben selbst im Jahr 2009 die negative Seite der Branche durchleben musste
und mich eben seit einiger Zeit ganz bewusst gegen dieses undurchsichtige Provisionssystem entschieden habe. Und am Ende des Tages ist es immer der Kunde. Immer der Kunde ist derjenige, der unter dieser ganzen undurchsichtigen Branche leiden muss, weil er eben undurchsichtige Provisionen und Gebühren zahlt. Und das ist einer der Hauptgründe gewesen, zu sagen, okay, ich werde hier einfach mal völlig ungeschönt und mehr oder weniger neutral so ein bisschen die Tipps und Tricks und auch die dunklen Seiten der Branche offenlegen. Und ja, die ganze Show wird in zwei Teile aufgeteilt sein und ich würde vorschlagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Teil.
Good morning, this is your wake-up call.
Der erste Teil beschäftigt sich direkt mit dem Thema Recruiting. Also wie wird man eigentlich Finanzberater bei einem Finanzdienstleistungsunternehmen? Wie erfolgt dann das Thema der Einarbeitung? Wie gewinnen solche, nennen wir es mal Rookies, ihre ersten Kunden? Wie funktioniert das dann mit dem Produktverkauf beim Kunden bis hin zur Motivation durch interne Incentives und ja Reisen auf Mallorca und Co. Das Ganze natürlich finanziert vom Kunden, ohne dass er für sich überhaupt realisiert, dass er unter anderem auch solche Reisen mitfinanziert. Also das Recruiting an sich funktioniert eigentlich relativ unkompliziert. Meistens erfolgt es entweder über Empfehlungen oder es werden interessanten Kunden angesprochen, im Hinblick dessen, ob sie vielleicht nicht Interesse hätten, eben auch Finanzberater zu werden. Einige Finanzvertriebe sind so clever, dass sie beispielsweise sich auf irgendwelche Abschlusspartys von irgendwelchen Studentenorganisationen einschreiben, um dort eben halt auch so eine kleine Namensliste für sich erstellen zu können, um dann letztendlich die Leute eben auch ganz normal abzutelefonieren. Bevorzugt werden überwiegend gerne eben Studenten aus dem einfachen Grund, weil meistens jemand, der studiert, grundsätzlich ja auch an einer Karriere interessiert ist und das in der heutigen Zeit auch im Hinblick auf die hohen Anforderungen, sprich Berufsausbildung, Ablegung von Prüfungen und so weiter, hier einfach die höchste Chance ist, dass man ihm das schmackhaft machen kann und somit viele aus diesem Bereich kommen und ein Trainee-Programm bei dem jeweiligen Finanzdienstleister starten. Zu Beginn werden einem natürlich in erster Linie mal die sogenannten Karrierechancen offengelegt. Und da gibt es eben verschiedene Szenarien, wie quasi dem Interessenten bzw. dem neuen Trainee dargestellt wird, was er innerhalb des Unternehmens alles erreichen kann. Zusätzlich wird natürlich auch über die gesetzlichen und beruflichen Bestimmungen und Voraussetzungen gesprochen. Manche Finanzdienstleistungsunternehmen haben mittlerweile eine eigene interne Vertriebs- und Fachausbildung. Das bedeutet, es wird extrem viel Wert eben auch auf die Vertriebsausbildung gelegt und das Fachliche, also sprich die dann irgendwann notwendige IHK-Prüfung, wird dann meistens durch einen externen Dienstleister oder vielleicht sogar durch ein internes Online-Schulungssystem gleichzeitig angeboten. Parallel dazu geht es dem Unternehmen natürlich in erster Linie auch um das Thema Neukundengewinnung. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass ein Trainee, also jeder Trainee, der neu bei einem Finanzdienstleister anfängt, ist natürlich erstmal Gold wert. Denn mal als Beispiel, als eine der Grundvoraussetzungen bekommt man so eine Art Namensliste. Und auf dieser Namensliste sollen dann, die Zahl schwankt, zwischen 100 und 250 Namen aufgelistet werden. Das Ganze findet schon direkt zu Beginn der jeweiligen Ausbildung statt, also direkt beim Trainee-Programm. Denn letztendlich ist es ja so, dass man eine Führungskraft an seine Seite gestellt bekommt. Meistens ist das auch diejenige Person, die einen selbst eingestellt hat. Und so eine Führungskraft will ja natürlich nicht umsonst arbeiten. Also die ganze Zeit, die er in die Ausbildung seines Trainees steckt, darin sieht er hier diesbezüglich seine Chance, dass sich das vergütet und dass sich das lohnt, indem er eben mit den Kontakten seines Trainees jeweilige Beratungsgespräche führt, dadurch Umsätze zustande kommen, also man gewinnt Kunden und diese Kunden schließen halt eben irgendwelche Versicherungsverträge ab. Und ja, dadurch gibt es eine sogenannte Leitungsvergütung, das heißt, der Trainee bekommt einen gewissen Anteil, der Löwenanteil wird ja dadurch nach oben hin verteilt, also in die Struktur, in die Vertriebsstruktur des Unternehmens. Und somit rechnet sich das quasi für jede Führungskraft, wenn er immer wieder neue Trainees einstellt. Denn er hat ja immer eine neue Namensliste und kommt somit an Kontakte, an potenzielle Kunden heran, die er sonst auf dem normalen Weg niemals kennenlernen würde. Bei genau diesem Vorgehen sehe ich übrigens zwei klare Probleme. Das erste Problem ist, dass der Trainee zu Beginn einer solchen Laufbahn noch in keinster Weise abschätzen kann, wie gut und wie seriös ein solches Finanzdienstleistungsunternehmen überhaupt ist und wie gut die Produktempfehlung ist. Er hat noch keinerlei Fachwissen und soll allerdings schon innerhalb seines persönlichen Umfelds direkt mit seiner Führungskraft auf Produktvermittlung gehen. Und es passiert sehr häufig, dass aufgrund solcher Aktivitäten es dann zu einem späteren Zeitpunkt durchaus Probleme geben kann mit dem eigenen persönlichen Freundeskreis. Das zweite Problem ist generell die Weitergabe der Namensliste. Denn die Absprungrate ist gerade bei Trainees zu Beginn nicht zu missachten. Das bedeutet, grob geschätzt, hören etwa 50% aller Trainees nach spätestens 6 Monaten wieder auf. Der Haken an der Sache ist, dass sie allerdings vorher ihre Namensliste abgegeben haben. Das wiederum bedeutet, dass die Führungskraft, also im Prinzip alle persönlichen Kontakte in Form einer Kopie der Namensliste des jeweiligen Trainees, der vielleicht wieder kündigt, in den Händen hält und somit eben auch ohne das Wissen des jeweiligen Trainees nach wie vor die Leute kontaktieren kann. Und auch hier weiß ich eben aus engsten Kreisen, dass das einfach ein gängiges Vorgehen ist und es auch hier natürlich im direkten Umfeld des ursprünglichen Trainees zu Probleme kommen kann. Okay, gehen wir mal davon aus, der Trainee kündigt nicht, er durchläuft die Ausbildung und ist eben irgendwann ein fester Bestandteil eines Teams von einem Finanzdienstleistungsunternehmen. In diesem Stadium muss man wissen, dass so ein Strukturvertrieb eine sehr eingeschlossene Gemeinschaft ist. Das bedeutet, sagen wir mal, jemand ist 12 oder 24 Monate mit in so einem Team mit drin, dann verändert sich auf einmal auch der Bekannten- und Freundeskreis. Ja, das bedeutet, du hast auf einmal Freunde, in Anführungszeichen Freunde, die eben auch für das gleiche Finanzdienstleistungsunternehmen arbeiten. Du machst verschiedenste Ausbildungen mit, verschiedenste Incentives. Viele beginnen plötzlich sich auch an verschiedensten, ja, Karrierestufen oder Führungskräften als Vorbilder zu orientieren. Sie möchten Karriere machen, die nächste Stufe erreichen und diese ist meistens eben nur durch zusätzlichen Umsatz erreichbar. Zu diesem Zeitpunkt ist es bei vielen jungen Leuten bereits so, dass sie diesen sogenannten internen Vertriebstunnelblick haben. Das heißt, sie identifizieren sich komplett mit dem jeweiligen Unternehmen. Und sie bekommen bei verschiedensten Veranstaltungen immer wieder eingetrichtert, wir sind die geilsten, wir sind die coolsten, wir sind die besten. Und du fängst irgendwann an, automatisch das auch zu glauben. Du schaust dich nicht mehr wirklich richtig um, was in der Branche, was in dem Markt so passiert, sondern orientierst dich eben an deiner Führungskraft oder an Vorbildern, vielleicht sogar am Vertriebsvorstand, was auch immer. Du gehörst halt jetzt zu dem Zeitpunkt komplett dieser eingeschworenen Gemeinschaft und spätestens zu diesem Zeitpunkt ist das Ganze eben sehr, sehr gefährlich, weil du einfach nicht mehr rational beurteilen kannst, was eben auch außerhalb dieses Unternehmens passiert. Das Ganze ist deswegen negativ zu bewerten, weil sämtliche Informationen, die du jetzt innerhalb dieser Vertriebsstruktur erhältst, sei es branchenintern oder branchenextern, ganz bewusst gesteuert sind von dem Unternehmen. Das heißt, es ist keine Neutralität mehr von außen möglich. Alles, was du an Informationen erhältst, sei es auf Vertriebsveranstaltungen oder wo auch immer, ist ganz klar und bewusst gesteuert. Und was genau ich damit meine, möchte ich gerne mal an 2 Beispielen erklären. Ich war mal bei einem sogenannten General Sales Meeting dabei, das irgendwann in einem Dezember stattgefunden hat. Und ein Bekannter von mir wurde auf der Bühne geehrt. Ja, das heißt, er hatte eine neue Position erreicht und es wurde applaudiert und so weiter und so weiter. Diese Position hatte er jedoch schon im September erreicht und damals war es eben notwendig, dass er eine gewisse Anzahl von Vertriebspartnern gebündelt mit einem speziellen Umsatz erzielen musste. Wie gesagt, ein paar Monate später, im Dezember, wurde er für diese Position geehrt. Was keiner wusste bei diesem, nennen wir es mal Galaabend, wo vielleicht 150, 200 Leute sitzen und applaudieren. Was zu diesem Zeitpunkt keiner wusste war, dass die Anzahl von Vertriebspartnern, die er für diese damalige Position benötigt hatte, dass die zu 80% wieder gekündigt haben. Er hatte zwar die Position erreicht, er durfte sie auch behalten, aber die eigentliche Qualifikation, also die Vertriebspartneranzahl, war um 80% geschrumpft. Und trotzdem musste ja das positive Gefühl der Beförderung, die musste aufrechterhalten werden und der junge Mann wurde gefeiert und es wurde geklatscht und so weiter und so weiter, obwohl er eigentlich schon längst die wirkliche Position gar nicht mehr verdient hatte, weil eben einfach ja die Vertriebspartner nicht mehr vorhanden waren. Zweites Beispiel. Der Finanzdienstleister hatte einige Premium-Partner, nennen wir das jetzt mal so. Und es wurde beispielsweise immer ein konkreter Versicherer empfohlen, weil der einfach ganz tolle Zahlen hat und, keine Ahnung, also von der Produktpalette her quasi der absolute Premium-Partner gewesen ist. Es war dann irgendwann so, dass plötzlich bei einem sogenannten Jahresauftakt-Meeting dieser Produktpartner nicht mehr auf der Liste stand, also auf der sogenannten Empfehlungsliste stand. Und natürlich kamen einige Fragen auf und es wurde über den damaligen Vertriebsvorstand die Erklärung abgegeben, dass dieser ehemalige Versicherungspartner die Bedingungen des Unternehmens nicht mehr erfüllt und deswegen von der Liste gestrichen werden musste. Zwei Jahre später habe ich mich mit dem damaligen Key Account Manager dieser Versicherungsgesellschaft unterhalten. Und ich weiß aus ziemlich guten Kreisen, dass der tatsächlich wahre Grund gewesen ist, warum das Unternehmen nicht mehr mit der Versicherungsgesellschaft zusammengearbeitet hat. Der Grund gewesen ist, dass das Unternehmen, also der Finanzdienstleister, zu hohe Provisionsforderungen an den Versicherer gestellt hat. Und der Versicherer irgendwann gesagt hat, nee, ihr seid mir zu teuer, wir machen das Spielchen der ständigen höheren Provisionsforderungen, das machen wir nicht mehr mit. Und genau aus diesem Grund hat also der Versicherer die Zusammenarbeit mit dem Finanzdienstleister gekündigt. Im Übrigen ist das sogenannte Lieblingswort dieser ganzen Finanzdienstleister das Wort unabhängig. Wir sind unabhängige Berater, wie auch immer. Auch diese Unabhängigkeit hat natürlich seine Grenzen und auch hier mal so ein kleiner Einblick, wie das eigentlich funktioniert und warum die meisten gar nicht unabhängig sind. Also wir haben in Deutschland eine Unmenge Anzahl an Versicherungsunternehmen und meistens hat ein Finanzdienstleister sogenannte Direktvereinbarungen mit verschiedensten Versicherungsgesellschaften. Hier werden dann unter anderem die Konditionen, Provisionen, Bestand und so weiter, was da alles so mit dranhängt, das wird untereinander ausgehandelt. Und ja, somit ergibt sich dann irgendwann eine bestimmte Liste, woraus die Finanzberater verschiedenste Produkte empfehlen können. Wenn du das also als Hintergrund erst einmal weißt, dann hat das für dich folgenden Vorteil. Sagen wir mal, es kommt ein Finanzberater auf dich zu, der für den größten deutschen Finanzdienstleistungskonzern arbeitet. Ich lasse es einfach mal offen, wer das ist. Wenn du ein bisschen recherchierst, wirst du es herausfinden. Und ich erlebe das sehr häufig, dass ich eben genau bei solchen Kunden sitze, die von diesem Finanzdienstleister beraten wurden. Und ich sehe so quasi, so im hinteren Bereich ist eben dieser Ordner mit diesem Logo drauf. Dann muss ich noch nicht einmal in den Ordner hineinschauen und weiß vorab, dass der Kunde drei Produkte hat. Entweder sind die Produkte von der Aachener und Münchner Versicherung, entweder sind sie von der Generali Versicherung oder beispielsweise von der DWS. Und die Kunden, die sind immer ganz überrascht, wenn ich das vorher schon weiß, bevor ich da überhaupt reinschaue. Und genau zu diesem Zeitpunkt erkläre ich ihnen, dass der Finanzdienstleister zwar als unabhängiger Berater auftritt, aber insgesamt drei Premium-Partner hat und es eben ganz normal ist, dass die Berater dazu angehalten werden, diese Produkte an den Mann zu bringen. Genau dieses Vorgehen beispielsweise lernen Sie eben in Ihrer Vertriebsausbildung. Sie werden also darauf gedrillt, verschiedenste Finanzprodukte beim Kunden zu platzieren, sodass dieser quasi diese Produkte bei ihm kauft und Verträge abschließt. Das Entscheidende dabei ist, dass gerade im Provisionsbereich der Finanzberater eben nur dann Geld verdient, wenn der Kunde tatsächlich ein Provisionsprodukt auch kauft. Also er kauft in der Hinsicht, dass er sagt, ja, ich unterschreibe und möchte gerne dieses Produkt haben. Grundsätzlich ist gegen dieses Vorgehen erst einmal nichts einzuwenden, denn genauso funktioniert es ja eben auch in jeder anderen Branche. Ja, also dass du quasi immer nur dann eine Provision bekommst, wenn du eben auch einen Kunden gewinnst und der irgendein Produkt kauft. Was ich jedoch ganz klar bemängle an dem System, speziell wenn wir über das Thema Altersvorsorge oder Investments sprechen, ist, dass die meisten Berater überhaupt gar keine Ahnung haben, wie hoch die Gesamtkostenquote von solchen Altersvorsorgeverträgen überhaupt ist. Das wiederum liegt meistens daran, dass es sie a. entweder gar nicht interessiert oder b. sie es auch gar nicht wissen können, weil sie ja die tatsächlichen Konditionen, die ihr Auftraggeber, also der eigentliche Finanzdienstleister, mit dem jeweiligen Versicherungskonzern, die jeweiligen Konditionen, die die intern miteinander vereinbart haben, bekommt der Finanzberater gar nicht zu sehen. Er kriegt sie gar nicht auf den Tisch und er kann es genau genommen auch gar nicht wissen. Unabhängig dessen hat jeder Finanzdienstleister seine interne Vertriebs- und Provisionsstruktur. Das bedeutet, beispielsweise du hast eben diesen Trainee, dann hast du vielleicht die ersten 2, 3 Positionen erreicht, dann gibt es Führungskräfte, Teamleiter, was auch immer, bis eben ganz oben hin zum eigentlichen Konzern. Dort wird letztendlich die sogenannte Leitungsvergütung verteilt, das heißt Provisionen fließen in das Unternehmen hinein und verschiedenste Karrierestufen, die eben an so einem System dranhängen, bekommen eben einen gewissen Anteil davon ab. Dieses System hat für die Beraterstruktur Vor- und Nachteile. Beginnen möchte ich gerne mal mit den Vorteilen. Je größer dein Team ist, umso größer sind auch deine Einnahmen. Denn prinzipiell verdienst du ja an jedem direkten und indirekten Vertriebspartner. Ja? Aufgrund der sogenannten Leitungsvergütung vermehrt sich letztendlich dein Einkommen. Und damit du mal so eine Zahl hast, also meine damalige Führungskraft beispielsweise hatte irgendwann mal insgesamt, ich glaube, knapp 130 Vertriebspartner in der Struktur unter sich und hatte zu seinen besten Zeiten ja eine deutlich 5-stellige Provisionseinnahme pro Monat gehabt. Ja, das führte letztendlich dazu, dass er eben ein sehr luxuriöses Leben leben konnte und selbst eigentlich so gut wie gar nicht mehr beraten hat, weil die gesamten Einnahmen aus seinem aktiven Beraterteam erzeugt wurden. Und das führte letztendlich dazu, dass er unabhängig seiner Meetings, die er hier und da mal halten musste, eben viel Zeit unter anderem eben auch auf dem Golfplatz verbringen konnte. Genau ein solches Leben wird eben von vielen jungen Finanzberatern, die innerhalb einer solchen Struktur starten, so etwas wird natürlich angestrebt, ja. Das heißt, ein großes Team aufbauen, finanziell unabhängig werden, ein tolles Leben führen, tolles Auto, tolle Immobilien und so weiter und so weiter. Und genau das Ganze wird ihnen eben auch immer wieder vor Augen gehalten. Kommen wir zu dem deutlich negativen Aspekt. Und der sieht einfach nur mal so aus, dass mehr als 90% aller Finanzberater in einer solchen Struktur weniger als 50.000 Euro Umsatz pro Jahr erzielen. Jetzt muss man natürlich wissen, dass ich ganz bewusst das Wort Umsatz gesagt habe, denn die meisten sind ja selbstständig. Und jetzt musst du mal überlegen, sag mal, du verdienst knapp 50.000 Euro brutto pro Jahr. Davon musst du ja noch deine Fixkosten abziehen, deine Lebenserhaltungskosten, deine Bürokosten, du musst Steuern einplanen und so weiter und so weiter. Was die meisten Kunden da draußen nicht wissen ist, dass ein Großteil dieser sogenannten Finanzberater so wenig Umsatz erzielen, dass sie selbst nicht in der Lage sind, eine eigene Altersvorsorge zu betreiben. Die meisten haben schon Probleme damit, überhaupt ihre eigene Krankenversicherung zu zahlen, treten aber nach außen hin beim Kunden so auf, dass sie genau dem erklären sollen und ja müssen sogar, wie Altersvorsorge und Investmentdepotaufbau funktioniert. Viele Finanzberater befinden sich in einem Hamsterrad, ohne dass sie überhaupt wissen, dass es ein Hamsterrad ist. Denn auch hier ist der Punkt, dass kontinuierliche Einnahmen ja nur dadurch entstehen, indem sie Neuabschlüsse beim Kunden generieren. Denn von Bestandsprovisionen, gerade im Altersvorsorge- oder Depotbereich, können die meisten nicht leben. Also müssen sie immer wieder raus, um neue Kunden zu gewinnen. Gleichzeitig hat der Finanzdienstleister die Provisionsstruktur genau so ausgerechnet, dass eben die Berater gezwungen sind, immer wieder neue Kunden zu gewinnen. Denn nur dadurch kann das Unternehmen, also sprich der Finanzdienstleister, dauerhaft in der Branche überleben. Die größte Falle, auf das sich letztendlich solche jungen Berater einlassen, ist das Unterzeichnen des jeweiligen Handelsvertretervertrages. Denn gerade zu Beginn, wenn du einen solchen Vertrag unterschreibst, dann verstehst du in erster Linie ja überhaupt gar nicht, was für Konditionen du dir unterzeichnest. Und das wird irgendwann später, und zwar spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du das Unternehmen verlassen möchtest, spätestens dann wird dich dieser Punkt irgendwann im negativen Sinne wieder einholen. Warum? Weil die meisten Berater zu Beginn, wenn sie so einen Vertrag unterschreiben, überlesen, dass sämtliche Kunden, die sie eben innerhalb ihrer Zugehörigkeit bei dem Finanzdienstleister gewinnen, dass diese Kunden nicht seine eigenen Kunden sind, sondern das sind die Kunden für den Finanzdienstleister, für den er arbeitet. Und das hat irgendwann mal zur Konsequenz, dass wenn er sich gegen das Finanzdienstleistungsunternehmen entscheidet, weil er beispielsweise kündigt und sich als Makler selbstständig machen möchte, dass er laut Vertrag alle seine bis dahin gewonnenen Kunden bei dem Unternehmen, bei dem Finanzdienstleister hinterlassen muss. Des Weiteren gibt es noch eine viel gravierendere Konsequenz aus einem solchen Handelsvertretervertrag. Und auch das ist eines der größten Risiken, die solche junge Berater bei der Unterzeichnung eines solchen Vertrages völlig unterschätzen und auch gar nicht verstehen, wenn sie diesen Vertrag unterschreiben. Und zwar geht es um folgende Situation. Der Finanzberater verkauft beispielsweise eine Lebensversicherung oder eine Rentenversicherung an einen Kunden. Und jetzt wird hier eine Provision fällig. Und normalerweise ist die Höhe der Provision auf insgesamt 60 Monate verteilt. Jetzt ist es meistens so, dass der Finanzdienstleister nicht auf 60 Monate Verteilung die jeweilige Provision an den Provisionsberater ausschüttet, sondern sie zahlt sie ihm quasi sofort einmalig aus. Und der Berater haftet dann also insgesamt 60 Monate für diese Provisionszahlung. Der Fachausdruck dafür ist, er bekommt eine sogenannte vordiskontierte Auszahlung. Was die meisten Berater nicht wissen, ist, dass dieses Zahlungssystem ein freiwilliges Entgegenkommen des Finanzdienstleisters ist. Also er muss das nicht machen, aber aufgrund der höheren Einnahmen, es ist ja natürlich ein Unterschied, ob ich meine Provision einmalig bekomme und zwar sofort und nicht eben in 60 kleinen Monatsraten. Dann gibt es hier eine gängige Vorgehensweise von Finanzdienstleistern, die eben genau diese freiwillige Zahlung nach Eingang einer Kündigung sofort einstellen. Und das Problem bei Handelsvertreterverträgen ist, dass du im negativen Falle eine relativ lange Kündigungszeit hast. Also das fängt an bei 6 Monate bis zu 12, sogar 24 Monaten kann das nach oben gehen. Es gibt einen Finanzdienstleister, der ganz strikt Folgendes macht. Also sagen wir mal, ein Finanzberater aus seiner Struktur ist jetzt schon 5 Jahre in dem Team tätig. Und er hat eine Kündigungsfrist von, sagen wir mal, 12 Monaten. Jetzt kündigt dieser Finanzberater und ab dem Zeitpunkt der Kündigung hat er ja 12 Monate Kündigungsfrist. Und ab Eingang der Kündigung stellt der jeweilige Finanzdienstleister die sogenannte vordiskontierte Provisionszahlung, also die Provisionszahlung auf einen Schlag, sofort ein und stellt sie um auf ratierlich. Und das wiederum bedeutet, dass die meisten Finanzberater ab diesem Zeitpunkt fast mit ihren Provisionseinnahmen gar nicht mehr die Fixkosten haben, die sie brauchen, um überhaupt im wahrsten Sinne des Wortes zu überleben. Und damit du nochmal konkret verstehst, was diese Vorgehensweise für den jeweiligen Berater bedeutet, möchte ich nochmal ganz kurz den Begriff vordiskontiert und ratierlich im Provisionsbereich erklären. Also nehmen wir mal an, ein Kunde investiert monatlich 150 Euro für 30 Jahre in eine Rentenversicherung. Und wir nehmen gleichzeitig an, dass in dem konkreten Beispiel eine Provisionszahlung in Höhe von 1.890 Euro fällig werden. Wie man die genaue Beraterprovision berechnen kann, also auch du als Privatperson, das erkläre ich in meinem zweiten Teil dieser Folge. Jetzt geht es erst einmal um die Begriffserklärung. Das heißt also, der Berater bekommt in dem konkreten Fall eine vordiskontierte Auszahlung in Höhe von 1.890 Euro auf sein Konto überwiesen. Stellt der Finanzdienstleister jetzt aufgrund beispielsweise einer Kündigung sein Auszahlungssystem auf ratierlich um, dann müssen wir die 1.890 Euro Provisionsanspruch auf 60 Monate teilen. Und das würde quasi einen monatlichen Provisionsanspruch von 31,50 Euro ergeben. Und das bedeutet eben jetzt konkret, der Berater hat 2 Möglichkeiten. Entweder er bleibt bei dem Unternehmen und verdient in dem Beispiel 1.890 Euro Provision oder er kündigt und bekommt die nächsten 12 Monate innerhalb seiner Kündigungsfrist eben für verschiedenste Verträge in dem konkreten Beispiel eine Provisionszahlung in Höhe von 31,50 Euro. Diese Vorgehensweise ist unter anderem einer der Gründe, warum sich eben so wenige, die hauptberuflich als Finanzberater für einen Finanzdienstleister tätig sind, warum so wenige den tatsächlichen Absprung wirklich wagen, weil sie sich es einfach aus finanzieller Hinsicht nicht leisten können. Doch damit nicht genug. Nehmen wir mal an, und so ist es beispielsweise auch mir damals gegangen, du ziehst die Sache durch und kündigst und verlässt das Unternehmen. dann habe ich ja vorhin schon erklärt, musst du in der Regel alle deine Kunden dort lassen. Jetzt hat das Unternehmen, mal als Beispiel, 150 Kunden, die von dir als Berater nicht mehr betreut werden. Und diese 150 Kunden werden jetzt an andere Berater verteilt, weil die Kunden ja einen neuen Berater brauchen. So. Was passiert in der Regel? Diese neuen Berater stürzen sich komplett auf die neuen Kunden, die sie gerade eben von dem Vertrieb neu zur Verfügung gestellt bekommen haben, kontaktieren sie, stellen sich vor als der neue Finanzberater und versuchen natürlich dann, neues Geschäft zu generieren, indem sie beispielsweise bereits abgeschlossene Altersvorsorgeverträge der Kunden aus welchem Grund auch immer kündigen, weil sie ihm klar machen, es gibt ein besseres Produkt, wie auch immer, und der ehemalige Berater ja eine sogenannte Stornohaftungszeit hat. Das heißt, er haftet für die erhaltene Provision für 60 Monate. Kündigt der Kunde innerhalb dieser 60 Monate seinen Vertrag, muss er seine Provision anteilig zurückzahlen an das Unternehmen, an den Finanzdienstleister. Also mal als Beispiel, der Kunde hat einen Altersvorsorgevertrag abgeschlossen und der Vertrag läuft bereits 2,5 Jahre. Jetzt kommt da ein neuer Berater dazu, der kündigt diesen Vertrag. Das heißt, die Restlaufzeit werden eben nochmal 2,5 Jahre in Bezug auf die Stornohaftungszeit. Das bedeutet, dass der ursprüngliche Berater, der vielleicht schon gar nicht mehr bei dem Unternehmen eben ist, muss also 50% seiner damals erhaltenen Provision von vor 2,5 Jahren jetzt an den Finanzdienstleister zurückzahlen. Und genau diese gängige Masche ist einer der Gründe, warum viele Ex-Finanzberater, also die für irgendwann mal für irgendeinen Finanzdienstleister tätig waren, im Anschluss daran pleite gehen. Warum? Weil eben diese Stornos, wenn du das mal hochrechnest auf deinen Kundenstamm, die werden irgendwann so hoch, dass die meisten das einfach nicht durch finanzielle Mittel ausgleichen können und damit irgendwann pleite gehen. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass es im Finanzvertrieb keine Freundschaften gibt. Und schon gar nicht, wenn du beispielsweise eine Führungskraft hast, die auf extreme Art und Weise von dir profitiert, weil du eben, ich sag mal, einer der umsatzstärksten Berater bist. Das Ganze funktioniert nur so lange, wie eben deine Führungskraft an dir Geld verdient. In dem Moment, wo klar ist, dass du kündigst und das Unternehmen verlassen wirst, ist eben auch, das ist zumindest meine Erfahrung, sowohl bei mir als eben auch bei vielen Kollegen in der Branche, ist dieses Band irgendwie zerrissen. Ja, denn du bist ja für eine solche Führungskraft eine kontinuierliche Einnahmequelle und du musst ja immer wieder gefüttert werden, motiviert werden, du musst gestreichelt werden, hochgepäppelt werden und so weiter, damit du eben ja bei dem Unternehmen bleibst und auch weiterhin Einnahmen für diese Person generierst. In dem Moment, wo du kündigst, hat eben diese Führungskraft und auch das Unternehmen selbst kein Interesse mehr daran, sich mit irgendeiner Form mit dir zu beschäftigen. Und im Extremfall kann es eben sogar so weit kommen, dass man wirklich versucht, dich vor die Wand fahren zu lassen. Also, dass man bewusst Berater auf deinen ehemaligen Kundenstamm ansetzt, um Verträge zu kündigen, um Stornos herbeizuführen und dich in extrem finanzielle Schwierigkeiten zu bringen. Und wenn du mal genau nachgucken möchtest, wie das funktioniert und was für Konsequenzen das alles haben kann, dann werde ich in die Shownotes hier einen Link zu dem Film, wenn der Finanzberater zweimal klingelt, mit einbauen. Denn da wurde beispielsweise an einem Beispiel eines großen Finanzvertriebs, wurde das mal durchleuchtet. Der Film ist schon ein paar Jahre alt. Aber hier sind eben diese gängigen Maschen, so wie die Branche tickt, die werden in dieser Reportage recht gut aufgedeckt. Okay, zum Schluss möchte ich gerne speziell diese Folge nochmal ganz kurz im Wesentlichen zusammenfassen. Also Punkt 1. Bei den bekanntesten Finanzdienstleistern machen speziell die Trainees eine gute fachliche und vertriebliche Ausbildung. Zweitens. Trainees müssen ganz besonders zu Beginn eben ihr privates Umfeld akquirieren, sodass der Finanzdienstleister kontinuierlich an neue Kunden kommt. Das Problem dabei ist, dass quasi Trainees verschiedenste Finanzprodukte oder den Dienstleister an ihr Umfeld weiterempfehlen, obwohl sie eben zu Beginn noch keinerlei Ahnung davon haben, ob die Produkte des empfohlenen Dienstleisters tatsächlich qualitativ hochwertig sind. Drittens, Brancheneinsteiger haben meistens überhaupt keine Ahnung, was die einzelnen Paragraphen in einem Handelsvertretervertrag später hinaus für sie bedeuten kann, also was für Konsequenzen sich damit ergeben. Eine der meisten Maschen und einer der meisten Klauseln innerhalb dieser Verträge ist beispielsweise, dass jeder einzelne Kunde, der innerhalb der Tätigkeit für diesen Finanzdienstleister durch den jeweiligen Vertriebspartner gewonnen wird, ausschließlich dem Finanzdienstleistungskonzern gehört. Und das wiederum hat eben die Konsequenz, dass wenn ich irgendwann das Unternehmen verlassen möchte, ich mit leeren Händen, also mit null Kunden dastehen könnte. Viertens, Handelsvertreter eines sogenannten Finanzdienstleistungsunternehmens sind komplett abhängig von diesem Dienstleister. Insbesondere, wenn es um sogenannte Provisionszahlungen geht. Denn diese Provisionszahlungen, also diese Vorschusszahlungen, das Fachwort dafür ist sogenannte vordiskontierte Zahlungen, diese kann jederzeit eingestellt werden. Und somit bin ich eben auch aus finanzieller Hinsicht komplett abhängig darüber, ob der Finanzdienstleister beispielsweise auch bei einer eingehenden Kündigung mir weiterhin vordiskontierte Auszahlungen auf mein Konto überweist. In der Praxis ist das eben nicht der Fall, was wiederum bedeutet, dass du in der Regel dir einen Puffer als Berater aufbauen musst, um mindestens 12 Monate auch ohne irgendwelche Einnahmen überleben zu können. Und das schaffen eben die wenigsten. Und der fünfte und letzte Punkt ist, bei einer Kündigung, also wenn du als Finanzberater bei deinem Finanzdienstleister kündigst, dann drohen dir ernsthafte finanzielle Konsequenzen, da du ja auch noch nach Jahren nach deiner Kündigung für zuvor erhaltene Provisionszahlungen haftest. Also in der Regel hast du eine Haftungszeit von 60 Monaten, also ganzen 5 Jahren. Das bedeutet, wenn du heute kündigst, haftest du eben noch ganze 5 Jahre für bereits zuvor erhaltene Provisionszahlungen.
Good morning, this is your wake-up call.
Okay, das war der erste Teil zum Thema Inside Job, also wie funktioniert eigentlich die Finanzdienstleistungsbranche heute aus Beratersicht und morgen direkt für euch online aus Kundensicht. Und da werdet ihr mit Sicherheit extrem viel Content, extrem viel Wissen mitnehmen, das aus meiner Erfahrung heraus wirklich sehr, sehr wertvoll ist und das wahrscheinlich eure Sichtweise, euren Blickwinkel auf eure vielleicht sogar bereits vorhandenen Finanzprodukte komplett ändern wird. In diesem Sinne, seid gespannt und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet und demnach euch auf jeden Fall den zweiten Teil dieser Folge anhört. Also bis dahin, passt gut auf euch auf, viele Grüße, bis bald. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.